Ja, danke vielmals für die Vorlesung von dieser Geschichte. Ich glaube, wir kennen die meisten, haben sie sicher nicht das erste Mal gehört. Und eine von den bekanntesten Geschichten. Und doch so eindrücklich. Ja, der Glaube auf dem Prüfstand, oder auch, könnte ich sagen, im Führerprobe, der Glaube. Der Schadrach, Meschach und Abednego sind ja als junge Männer nach Babylon verschleppt worden. Sie sind aus königlichem Haus gewesen oder aus gehobenen Verhältnis gekommen, weil die hat König Nebukadnezar dort mal wollen. Die anderen, die haben noch können bleiben zur selber Zeit in ihrem eigenen Land. Aber die Oberschicht, die hat er wollen in Babylon haben und sie dort dann prägen können, um sie dann auch wieder als Leiter einzusetzen. Sie haben sich gut integriert, die drei. Sie haben Sprache gelernt, sie haben Kultur gelernt. Sie sind mit allen Regeln von der neuen Zwangsheimat vertraut gewesen. Und durch ihren Fleiss, durch ihre Klugheit, durch ihr Ehrlichsein auch sicher, sind sie aufgestiegen, sogar in der Administration bis zum Provinzstatthalter von Babylon und haben dort Verantwortung getragen. Zum Konflikt ist dann erst gekommen, wo der grosse König Nebukadnezar das Standbild aufstellen lassen hat, aus Gold. Was ist das für ein Standbild gewesen? Da können wir auch noch googlen, gell? Ist es ein Mensch gewesen? Vielleicht eher nicht, weil 30 Meter hoch und 3 Meter breit wäre eine gar schlanke Figur. Und aber vielleicht ist es so mehr in dieser Richtung gegangen, so ein Obelisk, wo etwa so groß gewesen ist wie die Christusfigur in Rio de Janeiro. Also recht eindrücklich, ja, für uns heute nicht mehr so, oder? Aber trotzdem, wenn man sich da überlegt, ist das sehr riesig gewesen. So man so etwas überhaupt können bauen, oder? Ins Leere raus, so eine Standfigur aufzutun. Und ja, mit dem. Aber was hat denn der Nebukadnezar überhaupt wollen mit dem? Was hat er wollen bezwecken? Ja, zum Ausdruck gebracht, so mächtig bin ich, oder? Ich bin der Reichste, ich bin der Größte. Alle müssen abknüllen von meinem Gott. Respektive ist eben so ein eine Frage, was hat er wirklich damit gemeint? Hat er nicht sogar sich selber gemeint damit? Und sein Staat und wo dort sich alle müssen beugen. Er hat nicht bloß seine Macht darstellen, sondern auch Integration der Völker. Es ist ja inzwischen ein Vielvölkerstaat, wir haben es gehört, allen Völkern, allen Sprachen will er das sagen. Und er will eine Einheit anbringen, Integration, dass alle vor dem gleichen Standbild abknüllen. Eine Einheitsreligion, könnte man vielleicht auch sagen. Und es ist nicht so ganz ungleich, was heute auch passiert, oder mit der Integration. Das Multikulti. Alles ist gut, alles ist okay. Man will aber einfach so ein bisschen für alle das Gleiche. Und du bist nicht besser als der andere und dein Gott ist auch nicht grösser als der andere. Toleranz, bitte. Und alle gleich. Und so hat er das natürlich versucht. Ist darum auch nicht einfach bloß eine religiöse Sache gewesen, sondern hat sicher mit der Politik zu tun gehabt. Und ein Symbol von der neuen babylonischen Leitkultur. Der Herrscher selber, der Staat, wird zu Gott. Da, was Daniel dann so weitergibt, ist ja doch eine extreme Situation von seinen Freunden, die er da erzählt. Und ich glaube, und ich hoffe, viele von uns müssen das nicht als Höchststrafe so konfrontiert werden, wie die das worden sind. Wobei wir haben keine Garantie. Noch nie gehabt. Aber es sind trotzdem Prinzipien, die das Verhalten von Daniel und den drei Gefährten illustriert, wo wir auch für uns heute können davon lernen können. Diesen drei Freunden war bald einmal klar, dass das der grösste Test ist in der Treue zu Gott. Ja, die härteste Prüfung, die sich hätte stellen können. Zu Gott stehen oder runterfallen von dieser Statue. Auf der einen Seite ist Familie, Status, Geld, Sicherheit gestanden. Für ja, das nackte Leben. Und auf der anderen Seite allein Gott. Da haben sie sich entscheiden. Und worum ist es gegangen? Sich einmal vor dieser Statue verneigen, anzubetten, nur einmal abknüllen und sie wären draus. Und gibt es etwas Wertvolleres als das Leben? Als mein Leben? Wenn es um mich geht? Wenn ich bin oder nicht mehr bin? Wir können uns mal in die Situation hineinversetzen von diesen Freunden und fragen, kannst du dich fragen, was haben sie noch für Alternativen gehabt? Welche andere Entscheidung hätten sie können treffen? Welche Gedanken hätten sie vielleicht auch dabei bewegt? Ich würde gerne mal sagen, wir können uns mal kurz einen Moment still werden und dann kurz austauschen, das zweite, das dritte. Was hätten sie sonst noch machen können? Oder was wären noch Möglichkeiten gewesen für sie? Oder was könnten ihnen durch den Kopf gegangen sein, wo sie in dieser Situation gestanden sind? Kompromisse eingehen. Ich habe etwas gehört, davor springen.
Ich frage mich, ob sie überhaupt sich Gedanken gemacht haben. Oder ob für sie, also ich nehme an, sie haben einen starken Glauben gehabt und für sie ist irgendwo klar gewesen, Gott zu dienen.
Mhm. Aber sie könnten vielleicht gesagt haben, ja, es geht jetzt da noch um die Autorität vom König. Und es geht jetzt da nicht so um Gott. Und die Autorität, die geben wir ihm und okay. Vielleicht. Oder was könnte es noch für Gedanken haben? Ich meine, das ist hypothetisch.
Dass sie Gott schützt, wenn sie so weit ist.
Dass sie Gott schützt. Offensichtlich haben sie das. Das haben sie auf jeden Fall gehabt. Ja. Genau, ja, eben, der König kann ja nicht mein Herz ändern und weiß ja nicht, was in meinen Gedanken geht, also mache ich es halt äußerlich, aber innerlich bin ich völlig an einem anderen Ort. Ich sage nur, das sind so Versuchungen, oder, wo sehr wohl könnten da gewesen sein, oder? Und wenn ich sie an ihre Frau, an ihre Kinder denkt, was soll aus ihnen werden, wenn ich mein Leben so wegwerfe? Oder ich hätte auch können sagen, ja gut, wir haben ja Einfluss oben rein, wir sind, gehören zu der Oberschicht, wir können noch etwas bewegen. Und wenn wir da jetzt in den Ofen geschossen werden, was für eine Hoffnung hat denn noch das Volk der Juden dort im Land? Wenn der Einfluss weg ist. Es gibt so viele Punkte, wo wir sehen, es könnte sehr wohl eine Zerreissprobe gewesen sein, auch für sie. Ob es war, oder ob es so ganz einfach für sie klar war, jetzt Sandra und Urs so ein bisschen gesagt haben, oder? Nein, da kommt gar nicht die Frage. Da ist von Anfang an klar, da gehen wir durch. Da wissen wir nicht. Aber ich glaube, Versuchung ist sicher da gewesen. Und vor allem, wenn wir uns jetzt überlegen, ja, was wäre deine Entscheidung gewesen in dieser Situation? Wie wäre die ausgefallen? Aber an dieser Stelle sind sie nicht bereit gewesen, sondern sie haben sich gut integriert in dem Land. Aber sie haben da keinen Kompromiss getroffen. An dieser Stelle. Da sind sie einfach, kann man sagen, knallhart gewesen. Oder totale Gewissheit gehabt, nein, der Gott, den kennen wir und da gehen wir durch. Und sie haben damit gerechnet, dass der Gott sie retten kann. Sie haben voll damit gerechnet. Das ist nicht so, ja, vielleicht oder vielleicht nicht. Und doch haben sie mit beiden Füßen auf dem Boden gesehen und haben gesagt, und wenn er uns nicht rettet, dann sollst du auch wissen, wir haben nur den Gott und wir beten nur den einen Gott an. Und nichts anderes. Er hat keine Macht über sie. Und das hat ihn wütend gemacht. Ein Diktator will über alle Macht haben, will alle Leute können zwingen, will alle schön in ein Ding hineinbringen. Leitkultur und alle müssen nachlaufen. Und wenn einer neben rausgeht, dann. Und vor allem, wenn er sich nicht korrigieren lässt, von nichts, auch nicht von den Medien und von nichts, dann wird es schwierig. Und warum haben die so eine Haltung einnehmen können? Weil sie einfach gewusst sind, der Gott ist grösser als Nebukadnezar. Er hat mehr Macht. Und der Gott ist auch bei uns im Tod. Der Gott ist auch über dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Wenn der Tod das Letzte und das Ultimatum gewesen wäre, dann hätten sie müssen sagen, nein, da können wir nicht eingehen. Wir wollen am Leben bleiben, oder? Aber sobald der Tod nicht mehr die Angst einflößende Macht ist, sondern die Hoffnung auf Gott, Gott ist grösser, Gott ist Leben und ich werde bei Gott leben, dann nimmt das dem Tod Macht. Oder dann nimmt das Macht über uns, oder? Und dem Diktator hat es Macht genommen, sie können da reinzwingen. Er hat sie können bedrohen mit dem Ofen. Er hat können schöne Musik machen, um das Volk zu verführen, damit alle abknüllen, oder? Das ist so auch eine Möglichkeit mit Musik, kann man sehr viel machen. Das war trotzdem mal schon so gewesen. Und, ja. Was hat ihnen wirklich den Mut gegeben, nicht niederzufallen? Es ist einfach das totale Vertrauen in ihren Gott gewesen. Menschliche Sicherheiten oder Vertrauen in Gott. Was steht bei uns an erster Stelle? Wären die drei Männer noch auf Sicherheit bedacht gewesen, hätten sie wohl anders gehandelt. Aber wie gesagt, sie haben keine blinde Entscheidung getroffen. Sie haben genau gewusst, es kann passieren. Wir können umkommen. Und dennoch machen wir jetzt das nicht. Wir knüllen nicht nieder vor dem Götz. Sie können Gott im Tod auch treu sein. Sie haben also eine tiefe Gewissheit gehabt. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Mike Iaconelli fragt in seinem Buch Dangerous Wonders seine christliche Leserschaft, was ist passiert mit einer radikalen Christenheit? Eine Art von Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Was ist passiert mit dem Evangelium, das im ersten Jahrhundert wie ein wildes Feuer in der Welt, die Welt verändert hat und von den Regierenden als gefährlich angesehen worden ist? Was ist passiert mit den Christen, die voller Feuer gewesen sind, die keine Angst hatten, die für Wahrheit gestanden sind, ganz egal, was es gekostet hat, wo es Dorn gewesen sind im gottlosen Welt, wo willig sie sind, Jesus nachzufolgen und für ihn auch zu sterben. Was ist passiert? Der Hans-Peter Reuer, der frühere Leiter der Fackelträger in Österreich, hat gesagt, ich glaube, der Hauptgrund ist der, wir Christen sind heute vor allem auf Sicherheit bedacht und haben Angst, für das Reich Gottes Risiken einzugehen. Wir sind nicht mehr bereit zu leiden und sterben für die wichtigste Sache der Welt, für die Person Jesus Christus. Sicherheit und Bewahrung ist in unserer heutigen westlichen Welt Ziel Nummer 1. Und das sehen wir ja ganz klar. Die letzten 2 Jahre haben das deutlich gezeigt. Was zählt? Sicherheit. Nur das. Es ist gleich, wenn die Leute müssen sterben ohne Angehörige. Es ist gleich, was passiert ist. Sicherheit. Über alles. Fängt aber vielleicht schon viel früher an. Wenn die Eltern Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, auch wenn sie nicht weit müssen laufen und wieder mit dem Auto abholen. Sicherheit. Behüten, bewahren. Wir müssen nicht unbedingt auf andere zeigen. Aber wir können uns fragen, was ist unser Hauptgebet? Was haben wir betet heute Morgen? Bewahrung, Schutz. Das ist ja nicht falsch. Nur, ist das der Hauptpunkt von unserem Glauben. Wenn das der Hauptpunkt wird, wird unser Glaube ziemlich, wie muss man sagen, ja, langweilig. Geht nur noch um das. Wenn wir das letzte Mal betet, Herr, brauchst du mich, ganz gleich, was mich kostet. Herausfordernde Frage. Ein amerikanischer Soldat, der in Frankreich an der Front gestanden ist, im Zweiten Weltkrieg, hat seine Frau geschrieben, dass sie ihren gemeinsamen 10-jährigen Sohn das folgende Gebet soll lehren. Das erste Gebet, das mein Sohn lernt, für mich zu reden, soll nicht sein, Herr, beschütze mein Vati, sondern Gott, mach den Vati mutig und wenn er durch schwere Zeiten geht, so gib ihm Kraft, durchzustehen. Mein Sohn soll nicht denken, Leben oder Tod sind das Wichtigste, sondern Recht und Unrecht. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater, aber ein Vater, wo Gott verleugnet hat, ist etwas zu Schlimmes, um es in Wort auszudrücken. Und ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und Sicherheit beten für den Vati. Und Mutti will das sicher auch. Aber dann bet's am Schluss. Und nur immer am Schluss. Bewahrung ist bei weitem nicht das Wichtigste, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Auch der berühmte China-Missionar, der Hudson Taylor, hat über sein eigenes Leben gesagt, mir ist es das Wichtigste, Gottes Willen zu tun, koste es, was es wolle. Und ein interessantes Zitat von Benjamin Franklin, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Das ist ein Wort, wo man gut darüber nachdenken kann. Und wenn wir uns als Christen sozusagen das Wort verbieten lassen, wie es politisch nicht in der Political Correctness entspricht, und wenn wir uns überall anpassen und unseren Glauben unter den Scheffel stellen, also nicht leuchten lassen, damit wir auf der sicheren Seite stehen, dann befürchte ich, dass es uns so gehen könnte, dass wir die Freiheit und Sicherheit verlieren. Im Vertrauen auf Gott haben die drei Freunde Freiheit, dem Herrscher folgende Antwort zu geben. Wir haben sie schon gehört, aber wir lesen sie einmal miteinander. O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, der wir dienen, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Das Vertrauen auf Gott hat die Männer stark gemacht, ja unüberwindbar. Auch wir können auf Gott vertrauen. Und Vertrauen auf Gott macht stark. Und darum ist es immer auch so, dass Menschen das eigentlich nicht gern haben, die Leute, die ein Fundament haben im Glauben, die wissen, die Ecke da. Aber die haben wir nicht gern, die kann man nicht so manipulieren, weil sie einen festen Standpunkt haben. Und das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Ohne dass wir eng gehen und gesetzlich und uns in allen Ecken und Enden für alles verteidigen. Nicht um das. Sondern wer ein festes Fundament hat und weiss, wo er steht, der darf sogar ganz grosse Schritte nach außen machen. Wenn ich aber kein Fundament habe, dann muss ich nämlich ganz so laufen. Da hat man nämlich Karren beigebracht. Ich bin am Anfang bei der Karren immer auf der Schnauze gefallen, sagt man. Und alle haben gelacht. Und mich hat es geärgert. Und dann nachher habe ich gesagt, ja, was ist los? Warum kann ich dir nicht um? Er sagt, ja, du musst ja nicht so grosse Schritte machen, wenn es schliffrig ist, den Berg ab, auf diesen Weg. Du musst halt so laufen, wie ein Gans, oder? Hingegen, wenn wir ein festes Fundament haben, dann können wir grosse Schritte machen. dann müssen wir nicht Angst haben, dass es gerade umhaut, wenn ich mal mit jemand anderem rede oder wenn ich mal, ja, in dieser Welt stehe. Dann kann ich auch ein offenes Herz haben und auf Menschen zugehen. Weil ich weiss, wo ich stehe, in Christus. Das ist das Fundament. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das realisieren. Dass wir nicht ängstlich sein müssen, aber doch ein Fundament haben, wo bleibt. Und wie sind denn die Freunde gerettet worden? Ja, es werden nicht alle Menschen gerettet, wie die Freunde. Viele Christen haben müssen durch den Tod durchgehen. Jakobus ist durch Schwert gestorben. Stephanus ist gesteinigt worden. Paulus ist ins Gefängnis gewesen, ist gesteinigt worden, hat Schiffbruch erlebt. Alles Mögliche in seinem Leben. Ja, Armin Schirschin schreibt in seinem ersten Band von 2000 Jahren Kirchengeschichte Folgendes. Seit etwa 100 nach Christus steht die Todesstrafe auf dem christlichen Glauben. Für die Mission heißt dies, es wird unmöglich weiterhin frei auf öffentlichen Plätzen zu missionieren. Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts stirbt der berufstätige, von der Gemeinde unterhaltene Missionar aus. Wie wird jetzt evangelisiert? Der römische Staat selber wird zum größten Wohltäter der jungen Kirche durch die Verfolgungen. Er lenkt die Aufmerksamkeit der Heiden auf die Christen. Christenprozesse werden zu öffentlichen Schauspielen mit der Absicht, den Christenglauben als töricht und wahnsinnig darzustellen. Doch der römische Staat macht die Rechnung ohne den Wirt. Die Christusprozesse werden zu äußerst wirksamen Missionsveranstaltungen, weil die Gefolterten die Henker segnen und den lebendigen Gott preisen. Und der Tertullian, Kirchenvater, schrieb ums Jahr 200 nach Christus, wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahin gemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Ja. Wie sind die Freunde denn gerettet worden? Der Nebukadnezar war voll schockiert gewesen, hat gerufen, schaut doch, dort sind da vier Männer aufgefesselt, die im Feuer rumgehen und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Das Feuer hat sie von den Fesseln befreit. Das finde ich auch sehr spannend. Der Satz, oder? Das Feuer hat sie frei gemacht von den Fesseln. Wir denken immer, Feuerverfolgung, das engt uns ein, da kommen wir ins Gefängnis, was immer. Und da sehen wir, dass es frei gemacht hat. Und es ist wohl der vierte Mann, wo ich den anderen können, dem Feuer spotten, wo das bewirkt hat. Wer ist der Göttersohn? Oder Nebukadnezar so beschreibt. Er hat mindestens gedacht, es muss etwas höhere Macht sein. Es kann nicht nur ein gewöhnlicher Mensch sein. Letztlich ist es eben nicht bloß sogar bloß ein Engel, sondern es ist viel mehr. Er hat eingegriffen. Er ist der Einzige, der können von sich behaupten, im wahrsten Sinn Gottes Sohn zu sein, Jesus Christus selber. Er ist zu den Freunden in den Feuerofen abgestiegen, um sie zu schützen vor dem Tod. Jesus rettet sie nicht aus dem Feuer, sondern er ist zu ihnen ins Feuer abgestiegen. Er hätte sie auch können sie bewahren, also dass sie gar nicht hätten müssen drinkommen. Aber da sehen wir wiederum, wie Christus eben in die Not der Menschen hineinkommt. Vielleicht in dein Feuer, wo du drin stehst, in deiner Prüfung, wenn wir das Feuer als Prüfung anschauen. Und Christus ist da. Und er ist mit denen und befreit sie sogar aus all dieser Not. Und dann spannend ist mir einfach gerade aufgefallen, wo du mal gelesen hast. Sind dir denn drei zum Ofen ausgekommen, nicht vier? Christus ist wieder zurückgegangen zu seinem Vater. Er nahm Knechtsgestalt an, steht in Philipper 2,7. Da schon. Um mit seinen Leuten zu sein. Ja, wir würden uns wahrscheinlich mehr wünschen, dass es noch mehr solche Wunder würden geschehen, auch heute. Dass wir beim Nebukadnezar, der nachher müssen bekennen, es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Aber dann müssen wir auch sehen, was die vier oder die drei, also der Daniel ja auch letztlich, ihr Leben eingesetzt sind dafür. Sie haben sich nicht geduckt. Sie sind auch nicht gestanden. Ich glaube nicht aus Hochmut, nicht aus Stolz, aber aus der Gewissheit heraus, da ist ein Gott. Der steht hinter uns. Der ist da. Ja. Und sein Reich wird alle Reiche überdauern. Die Geschichte und vom Daniel und auch seine Freunde gibt uns Mut, ganz, von ganzem Herzen Jesus nachzufolgen und ihn zu bekennen, auch wenn es etwas kostet. Und dann vielleicht nochmal die Frage, willst du in erster Linie beten, bewahr mich, schütze mich, oder doch mehr, Herr, öffne mir Türen, deinen Namen zu bezeugen. Herr, setz mich frei, dich vor meinen Mitmenschen zu bekennen. Das hat ja auch der Paulus betet. Der ist ein grosser Missionar gewesen, das wissen wir. Der hätte können sagen, betet für mich, dass die Türen aufgeht. Also, ist keiner steht da drüber oder denkt, das fällt einem einfach so leicht. Es braucht mich immer Überwindung, wenn ich auf die Straße gehe und mal mit den Leuten bewusst mal über den Glauben will reden. Braucht mich enorm Überwindung. Und auch sonst, auch im Leben innen, oder? Dass man so dazustehen könnte. Die hätte können anders, ganz leicht anders, sich verstecken. Der Daniel könne sagen, hey, ich bete jetzt 30 Tage in meinem Bett unter der Decke, das sieht niemand. Spielt doch keine Rolle. Warum muss ich da ans Fenster treten und ums Bett? Nein. Steht einfach hin. Sag, da ist mein Gott und da lasse ich mich nicht einschränken. Ich finde das sehr, sehr herausfordernd. Ich glaube, ich hätte mich versteckt, ich wäre unter die Decke gegangen und gesagt, lange doch. Das zweite grosse Wunder war ja eben das, dass Nebukadnezar dann auf einmal Gott erkannt hat. Und das hat müssen sagen und hat können sagen von ganzem Herzen. Und die beiden Wunder sind geschehen, weil die drei Freunde miteinander ganz auf Gott vertraut haben und weil sie ihren Gott öffentlich bekannt haben. Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und das geht dann noch weiter, wisst ihr wie? Wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen. Oder wer mich verleugnet. Aber das ist doch schon geschehen, oder? Die drei, die haben Gott bekennt. Und Jesus hat sich zu ihnen gestellt. Gott hat sich zu ihnen gestellt, im Feuer oben, oben rein. Man könnte auch sagen, das Feuer vom Heiligen Geist, oder das Feuer von Gott in ihrem Herzen, ist stärker gewesen als das drohende Feuer, das sich zerstören kann. Das Menschliche. Viele Fragen für das Gespräch nachher. Wir leben heute auch in einer multikulturellen Welt. Man kann etwa den Satz hören, wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Wie lebst du das Verhältnis Sicherheit, Risiko, Vertrauen in Gott? Sicher sind wir nicht alle gleich gestrickt. Und da kann man auch nicht einfach so ganz eine generelle Antwort geben. Aber es wäre mal spannend, um das mindestens zu überlegen. Was ist mein höchster Wert? Bekennst du dich klar zu Gott im Alltag, auch im Gespräch mit Andersgläubigen? Eventuell auch parat, um Nachteile in Kauf zu nehmen, wegen dem Glauben. Das kann sehr bald wieder passieren. Ob passiert schon. Inwiefern sind dir die drei Freunde ein Vorbild für deinen Glauben? Ja. Denk mal darüber nach, was möchtest du mehr? Innere Freiheit, den Glauben können zu bezeugen. Wäre vielleicht mal noch gut. Sich kurz austauschen. Sicherheit, Vertrauen, Glauben bezeugen und füreinander beten, für die offenen Türen, für die Freiheit, die innere Freiheit, um den Glauben auf eine gute Art und Weise weitergehen. Und das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Aber trotzdem, jeder von uns wünscht sich doch die offene Türe. Sei es am Arbeitsplatz. Nicht etwas aufzwungen, sondern einfach, wo Gott Türen öffnet, dass wir sehen und das packen und uns nicht ducken. Ja, wir können da schnell mal austauschen. Drittens, viertens und sagen, wo wir gerne eine offene Türe sehen würden. Und dafür beten, aber muss niemand etwas sagen, oder muss niemand das jetzt machen. Aber ich möchte einladen dazu, ich kann auch einfach mal zulassen, was anderen geht. Und dann für das beten. Auch offene Türen für die Gemeinde, auch da in der Gesellschaft rein. Oder wir müssen uns gar nicht vormachen, wir haben einen kleinen Impact bis jetzt. Und das können wir nicht einfach machen, sondern... Aber ich glaube, das Bekenntnis ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wo kann die Türen auftun? Ich glaube, das ist sogar der Schlüssel.